Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: 4 Euro-Länder verbieten sogenannte Leerverkäufe an der Börse, um ihre Finanztitel zu schützen. 10 Wochen vor den Nationalratswahlen zeigt unser Wahlbarometer stabile Kräfteverhältnisse. Außerdem, Kärntens Vizekönig Scheuch hat ganz eigene Vorstellungen von Justiz und Gerechtigkeit. Und der Personalcomputer wird 30 und der ehemalige Europachef von IBM blickt zurück im Zorn.
Es ärgert mich, dass die IBM Executives, und ich gehörte ja damals auch dazu, so doof waren, sich über den Tisch ziehen zu lassen.
Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Susanne Schmucke mit den Nachrichten.
Die Situation am Devisenmarkt hat sich entspannt. Der Franken hat sich abgeschwächt, vor allem gegenüber dem Euro. Seit dem Mittag pendelt der Wert um 1.10 Franken. Aktuell wird der Euro zu 1.1004 Franken gehandelt. Der Dollar kostet 77,25 Rappen. Fachleute werten die Abschwächung als Zeichen, dass die Maßnahmen der Nationalbank wirken. Auch an der Börse ging es aufwärts. Der Swiss Market Index stand zeitweise über 5% im Plus. Er schloss dann bei 5.253 Punkten, ein Plus von 4,4%. Europäische Börsenbarometer zeigten heute ebenfalls nach oben. Nach dem Verbot von Leerverkäufen in 4 Ländern haben vor allem die Titel europäischer Banken zugelegt. Frankreich, Italien, Spanien und Belgien hatten das Verbot beschlossen. Und noch die Daten von der New Yorker Börse, mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Dow Jones steht bei 11.331 Punkten. Das entspricht einem Plus von 1,7%. In Portugal erhält die Regierung von den internationalen Geldgebern gute Noten für die bisherigen Sanierungsmaßnahmen. Die Banken hätten sich stabilisiert, die Lage bessere sich. Die Sparmaßnahmen gehen aber weiter. Damit erfüllt Portugal die Bedingungen für weitere Hilfszahlungen von IWF und EU. In Frankreich tritt die Wirtschaft auf der Stelle. Die Leistung der zweitgrößten Volkswirtschaft des Euroraums ist im zweiten Quartal nicht mehr gewachsen. Vor allem der Privatkonsum habe stark abgenommen. Frankreich muss sein Staatsdefizit bis 2013 deutlich reduzieren. In Italien trifft sich das Kabinett heute zu einer Sondersitzung. Es geht darum, weitere Reformen und Einsparungen zu beschließen. Auch Italien will bis 2013 ein ausgeglichenes Budget erreichen. Die griechische Wirtschaft schließlich ist erneut stark geschrumpft. Die Wirtschaftsleistung des Schuldenstaates sank im zweiten Quartal um 6,9% und das gegenüber der Vorjahresperiode. 10 Wochen vor den nationalen Wahlen bleiben die politischen Kräfteverhältnisse in der Schweiz stabil. Wie das SRG-Wahlbarometer zeigt, ist die SVP mit 27,4% stärkste Partei vor der SP mit 18,5%. Im Vergleich zum Wahlbarometer vom Juni bleibt die SVP praktisch unverändert. Die SP verliert leicht. CVP und FDP legen etwas zu. BDP und Grünliberale büßen leicht Wähleranteile ein. Die Grünen bleiben praktisch unverändert. In Tunesien hat ein Gericht 22 Mitglieder des Clans von Ex-Diktator Ben Ali zu Gefängnisstrafen verurteilt. Sie hätten nach dem Sturz der Regierung versucht, das Land mit großen Summen öffentlicher Gelder zu verlassen, hieß es dazu in Tunis. Der nach Saudi-Arabien geflüchtete Ex-Diktator Ben Ali ist bereits früher in Abwesenheit zu insgesamt 66 Jahren Gefängnis verurteilt worden, unter anderem wegen Veruntreuung von Staatsvermögen und Korruption. Menschenrechtsaktivisten in Syrien berichten von neuen Demonstrationen. In verschiedenen Städten seien nach dem Freitagsgebet Tausende auf die Straßen gegangen. Dabei habe es auch Zusammenstöße mit den syrischen Sicherheitskräften gegeben. Die Rede ist von mindestens 10 Menschen, die dabei getötet worden seien. Überprüfen lassen sich diese Berichte allerdings kaum. Unterdessen verlangen die USA strengere Sanktionen gegen das syrische Regime, vor allem gegen die Öl- und Gasindustrie. Nachdem Somalia bereits unter Krieg und Hunger zu leiden hat, verschärft sich die Situation nun wegen einer Cholera-Epidemie. Allein in der Hauptstadt Mogadischu sind seit Jahresbeginn gegen 4.300 Patienten mit der schweren Durchfallerkrankung behandelt worden. Das meldet die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Die meisten Patienten seien Kinder unter 5 Jahren. Cholera wird über verschmutztes Trinkwasser übertragen. Bei einem Zugunglück in Polen sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 20 weitere wurden verletzt, wie die Polizei meldete. Nach Angaben eines Bahnsprechers waren 3 Wagen eines Zugs entgleist. Der Zug war unterwegs von Warschau nach Katowice. Wie es zum Unglück kam, ist noch nicht bekannt. Die Präsidentin des Fußballclubs Basel, Gigi Öri, tritt per Ende Jahr zurück. Ihre Nachfolge soll Vizepräsident Bernhard Häusler antreten. Er hat seit 2 Jahren die operative Leitung des FC Basel. Milliardärsgattin und Mäzenin Öri engagiert sich seit 12 Jahren beim FC Basel, seit 5 Jahren als Präsidentin. Das Wetter, die Prognose fürs Wochenende. Morgen scheint in der ganzen Schweiz überwiegend die Sonne, auch wenn zeitweise ein paar Wolkenfelder vorüberziehen. In den Bergen ist aber ein lokaler Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperatur steigt auf 24 bis 28 Grad. Am Sonntag ist es besonders im Osten noch freundlich, dann wird es von Westen her gewitterhaft. Und die Temperatur schwülwarme 24 bis 29 Grad.
Manche Leerverkäufe werden verboten, doch warum gibt es diese Hochrisikogeschäfte überhaupt? Eine Oase der Stille mitten im ägyptischen Aufruhr, Besuch bei den Sufis in Kairo. Dann Wahlbarometer in der Schweiz, vom Fukushima-Effekt redet niemand mehr. Affäre Scheuch, Kärntens Vizeregierungschef wettert gegen linke Jagdgesellschaften und eine politische Justiz. Über schnelle Rechner und träge Weltkonzerne, der PC wird 30. Und schließlich der Besuch drüben im Osten, der Manfred Migdal 10 Jahre seines Lebens gekostet hat.
Wir wollten zur Oberbombrücke und da standen sie quer über der Brücke, Schulter an Schulter mit Kalaschnikow vor der Brust.
Erinnerungen an den Tag, als Berlin zweigeteilt wurde, hier im Echo der Zeit. In der Börsenhysterie der letzten Tage waren besonders die Aktien von Banken und Versicherungen unter Druck. Frankreich, Spanien, Italien und Belgien haben reagiert und sogenannte Leerverkäufe von Finanzaktien vorerst verboten, auf Empfehlung der Europäischen Finanzmarktaufsicht, um damit die wilde Spekulation mit den Titeln einzudämmen. Prompt erholten sich die Kurse. Zugeschaltet ist Evelyn Kobler von der Wirtschaftsredaktion. Diese Leerverkäufe, Evelyn Kobler, was muss man sich darunter überhaupt vorstellen?
Es ist ein Instrument, mit dem Anleger auf fallende Kurse wetten können. Also jemand verkauft zum Beispiel eine Bankaktie, die er sich entweder irgendwo kurz ausleiht oder die er selber auch gar nicht besitzt. Auch das gibt's. Er verkauft diese Bankaktie und handelt aus, dass sie erst später liefern wird. Und dann hofft er eben, dass der Kurs in der Zwischenzeit fällt. Dann kann er sich nämlich dann, wenn er wirklich liefern muss, die Titel günstiger kaufen, als er das ausgehandelt hat. Wenn die Rechnung aufgeht, ist dann eben diese Preisdifferenz sein Gewinn.
Die Europäische Finanzmarktaufsicht glaubte nun, einen Missbrauch gegen die Marktregeln erkannt zu haben und empfahl deshalb das Verbot. Worin lag der Missbrauch?
Es gab den Verdacht, dass Spekulanten, die solche Leerverkäufe getätigt haben, bewusst negative Gerüchte gestreut haben. Die wollen ja dann, dass der Kurs einer Bankaktie, einer Versicherungsaktie wirklich sinkt. Und mit negativen Gerüchten kann man da tatsächlich schon etwas beeinflussen. Gerade eben jetzt in diesen hektischen Zeiten, die Anleger sind wahnsinnig nervös und sie stürzen sich überall auf jegliche Nachrichten, die es im Markt zu haben gibt, eben auch auf Gerüchte. Es gibt also den Verdacht, dass da böswillig quasi Gerüchte gestreut wurden und das wäre natürlich missbräuchlich.
Aber auch wenn im Prinzip diese Leerverkäufe zulässig sind, ist es ökonomisch sinnvoll, diese Zockerei?
Es kann durchaus Sinn machen, zum Beispiel wenn ein Investor, das kann auch ein Anlagefonds sein, Kurseinbrüche erwartet, kann er sich absichern gegen diese Kurseinbrüche, gegen Verluste oder auch in Boomzeiten, wenn es gut läuft, wenn ein Investor glaubt, dass seine Aktie überbewertet ist, also eigentlich momentan zu teuer gehandelt wird, dann können Leerverkäufe helfen, die Euphorie in solchen Titeln in den Boomzeiten zu dämpfen. Also es gibt durchaus Situationen, wo solche Leerverkäufe dieses Instrument ökonomisch Sinn machen kann.
Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 aber hat man die marktverzerrende Rolle ausdrücklich festgestellt und kritisiert und Leerverkäufe schon mal verboten. Offensichtlich also gibt es ein Problem damit.
Ja, also in solch hektischen Zeiten wie jetzt gibt es in der Tat ein Problem. Eben immer dann, wenn die Börsen ohnehin schon auf Talfahrt sind, und das waren sie sehr rasant in den letzten 3 Wochen, da kommen solche Leerverkäufe eben regelmäßig in Verruf, wenn bei solchen Börsenbässen. Der Vorwurf ist dann immer, das sind Brandbeschleuniger, also die verstärken eben noch die Kurseinbrüche. Das kann in der Tat ein Problem sein, und deshalb ist auch dieses Timing dieses Verbots in den 4 Ländern, die das jetzt tun, kein Zufall.
Eben, die Maßnahme gilt vorerst für Frankreich, Italien, Spanien und Belgien. Warum ziehen andere nicht nach?
Ja, da muss man sagen, zum Beispiel Deutschland, die kennen schon ein Teilverbot seit etwa einem Jahr, und zwar für ungedeckte Leerverkäufe. Das ist immer dann, wenn jemand einen Titel verkauft, den er selber gar nicht besitzt, dass er ihn auch nirgendwo ausgeliehen hat. Solche ungedeckten Leerverkäufe sind in Deutschland schon verboten. Übrigens auch hier in der Schweiz gibt es dieses Verbot, schon etwas länger sogar. Aber EU-weit gibt es diesbezüglich keinen Konsens. Gerade die Niederlande heute haben dieses Verbot der anderen 4 Staaten kritisiert. England ist auch so ein Kandidat. Großbritannien profitiert natürlich als großer Finanzmarkt davon, wenn in anderen Ländern Leerverkäufe verboten sind, weil die Anleger relativ einfach, relativ elegant dann einfach auf Finanzplätze wie England ausweichen können und ihre Leerverkäufe einfach dort tätigen können. Also so gesehen, die Positionen innerhalb der EU, innerhalb von Europa, die liegen zum Teil sehr weit auseinander.
Und was sind die Folgen heute des Verbots? Gibt es einen klaren Zusammenhang mit dem Aufwärtstrend an den Börsen?
Ja, das ist umstritten. Also wenn man sich heute anschaut, die Finanztitel, die haben zum Teil schon überdurchschnittlich zugelegt. Aber da muss man sagen, auch die restlichen Aktien heute doch deutlich im Plus, europaweit, nicht nur in diesen Ländern. Die Börsen, die haben ja auch gestern schon stattlich zugelegt. Swiss Market Index zum Beispiel +5%. Und gestern, da war ja noch nicht die Rede von einem solchen Verbot. Also da kann auch einfach sein, dass jetzt der Boden mal vorläufig an der Börse nach dieser rasanten Talfahrt erreicht ist, Leerverkaufsverbot hin oder her. Also so klar ist diese Wirkung nicht.
Evelyn Kobler, besten Dank für diese Einschätzungen. Der Tahrir-Platz in Kairo wurde zum Symbol für eine Revolution, die junge, demokratisch gesinnte Ägypterinnen und Ägypter sich erhofften. Doch vor 2 Wochen nahmen die Islamisten den Platz in Beschlag. Muslimbrüder und radikalere Salafisten demonstrierten für einen religiösen Staat. Das hat viele erschreckt, auch viele sogenannte Sufis, Muslime, die ihren Glauben tolerant leben. Nun markieren die Sufis auf dem Tahrir Präsenz mit einem Fastenbrechen gemeinsam mit liberalen Kräften. Irin Meyer hat in Kairo einen Sufi-Scheich getroffen.
Mitten im lauten Kairo eine Oase der Stille. In einem einfachen Raum eines alten Hauses sitzen ein paar Männer. Jeder trägt dieselbe Kleidung. Ein hellbrauner Wollrock und auf dem Kopf ein weißes Tuch zum lockeren Turban geschwungen. Irgendwo brennt ein Räucherstäbchen. Schweigen und sitzen. Warten auf Scheich Abul al-Saim. Keiner der Männer trägt das Gebetsmal, den dunklen Fleck auf der Stirn, das Zeichen der Frommen und Eifrigen. Auch der Scheich nicht. An Abul al-Saim ist so ziemlich alles gewöhnlich und zivil. Die Religion nach außen tragen, das ist das Letzte, was er im Sinn hat. Der Glaube und die Religion sind etwas ganz Persönliches, sagt der Scheich. Er gehört einem der rund 80 Sufi-Orden in Ägypten an und ist damit in den Augen der islamischen Fundamentalisten ein Ketzer. Ach, sagt Abul al-Saim.
They are ignorant people. They have no idea about Islam. They just took it from Saudi Arabia And they said so and so and so.
Die Salafisten sind Ignoranten, sagt Abdullah Saim. Sie hätten keine Ahnung vom Islam, sondern übernehmen einfach die rigide wahhabitische Auslegung der Saudis und interpretierten den Koran auf eine inakzeptable Weise. Sie beanspruchten, im Besitz der Wahrheit zu sein und wollten diese allen und allem überstülpen, auch mit Gewalt, sagt der Scheich. Die Sufis in Ägypten, schätzungsweise zwischen 5 und 15 Millionen, erleben seit der Revolution, was das heißt. Ähnlich wie die Christen sind sie ins Visier der Eiferer geraten. Die Salafisten starteten einen Feldzug gegen sie und zerstörten in mehreren Moscheen Sufi-Schreine. Mubarak ließ den radikalen Islamisten freien Raum. Er förderte sie geradezu, sagt Abdullah Saim. Und nun versuchten sie, alle Moscheen unter ihre Kontrolle zu bringen. Alles, was den spirituellen Sufis heilig ist, ist für die Salafisten unislamisch und muss ausgemerzt werden. Die Mystik des Islams ist den Fundamentalisten fremd und unheimlich. Die Verehrung der Heiligen, Tanz- und Gebetsrituale, Meditation und vor allem ihr Glaube, dass sich Gott als das Absolute in jedem Element der Schöpfung manifestiere. Daraus wächst Toleranz gegenüber Andersgläubigen und Freiheit des Denkens. Die Revolution hat auch die Sufis überrascht. Auch sie waren nicht vorbereitet auf den Umsturz. So setzt auch bei ihnen nur langsam Selbstkritik ein. Gegenüber Mubarak zu schweigen und dieses Regime zu tolerieren, sei ein Versagen gewesen, sagte kürzlich ein hoher Verantwortlicher. Im neuen Ägypten wollen sie, die so betont apolitisch waren, nun ihre Stimme erheben.
We are established already.
Wir haben eine Partei gegründet, der Sufis, aber auch andere, zum Beispiel auch Christen, beitreten können, sagt Abdullah Saim. Gemeinsam mit den liberalen Kräften Ägyptens wollten sie den Fundamentalisten entgegentreten und für einen zivilen Staat kämpfen. Darum sind sie nun offiziell mit dabei bei den Demonstrationen. Wenn die Religion zu einem prägenden Faktor im Staat wäre, bedeute das in jedem Fall Spaltung und Konflikt, sagt der Sufi. Sollten die Islamisten bei den Wahlen stark abschneiden, bedrohe dies die religiösen und die gesellschaftlichen Minderheiten. Asaim macht da praktisch keinen Unterschied zwischen den moderateren Muslimbrüdern und den radikalen Salafisten. Er betrachtet sie als zwei Seiten einer Medaille. Und trotzdem bleibt er gelassen. Man müsse den Blick weiten. Der Sufismus, die Mystik des Islams, habe ihre Ursprünge im 7. Jahrhundert zu Lebzeiten des Propheten Mohammed, glaubt Asaim.
We live together for now about 1400 years.
Wir leben schon 1400 Jahre zusammen, Christen und Muslime, und erst seit 40 Jahren gibt es hier in Ägypten diese Probleme, sagt Abdullah Saim. Vor diesem Zeithorizont erscheine doch alles weniger bedrohlich.
10 Wochen vor den Wahlen in der Schweiz bleiben die politischen Kräfteverhältnisse stabil, so jedenfalls die Erkenntnisse des jüngsten SRG-Wahlbarometers. Die SVP kommt danach praktisch unverändert gegenüber der Juni-Ausgabe auf 27,4%, die SP liegt bei 18,5%. In der politischen Mitte verbessern sich CVP und FDP leicht. Bewegung gibt es aber bei der Frage nach den heißen Themen für die heiße Phase des Wahlkampfs. Dominik Meyer.
Vom Fukushima-Effekt war die Rede im Frühling und Frühsommer. Grüne, SP und CVP, die Mehrheitsmacherinnen für einen Atomausstieg, durften auf einen Schub hoffen. Die AKW-Frage war damals auch Politthema Nummer 1 in der Bevölkerung. Jetzt aber zeigt die Kurve im Wahlbarometer steil nach unten. Die Erklärung von Claude Longchamp, dem Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern.
Die emotionale Aufgeregtheit ist verschwunden und der Bundesrat hat das auf die politische Agenda gesetzt und damit die parteipolitischen Potenziale in einem Wahlkampf entschärft. Jetzt ist es eine Angelegenheit der Umsetzung des Bundesratsentscheidens und nicht mehr eine Angelegenheit von Forderungen.
Stattdessen hat die Schweiz ein neues Wahlkampfthema, den Frankenkurs und damit die Sorge um die Konjunktur. Noch ist es nicht das Top-Thema, doch die Wahlumfrage endete vor einer Woche und seither hat sich die Lage zugespitzt.
Hätten wir die Umfrage eine Woche später gemacht, bin ich überzeugt, dieses Thema wäre noch aktueller gewesen. Der Vorwurf des Nichthandelns wäre noch deutlicher gewesen und die Einschätzung, das ist für die Schweiz negativ, der wäre noch ein bisschen akzentuierter ausgefallen.
Sagt Claude Longchamp. Wer profitiert von dieser Entwicklung? Das Institut GFS Bern hat die Bevölkerung gefragt, welche Partei trägt am meisten zur Lösung von Wirtschaftsproblemen bei? Antwort: die FDP, trotz der verbreiteten Kritik am freisinnigen Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.
Bis jetzt profitiert hat vor allem die FDP, weil sie die einzige Partei ist, die sich langfristig mit Wirtschaftsfragen beschäftigt und damit auch sich hat positionieren können. Allerdings muss man auch gleich fügen, die FDP muss noch die Sprache finden und deshalb ist es auch möglich, dass die zwei anderen Parteien, die in solchen Momenten immer wieder eine Chance haben, nämlich die SVP und die SP, dass die eben auch hier punkten können.
Die Wirtschaft, ein neues Top-Thema. Der Fukushima-Effekt verpufft. Bei der Frage nach dem drängendsten politischen Problem schwingt neu wieder ein altbekanntes Thema obenaus: Zuwanderung.
Es ist das einzige wirkliche dauerhafte Thema, das wir haben, diese ganze Migrationsfrage. Es ist immer an erster oder an zweiter Stelle gewesen, jetzt ist es wieder an erster Stelle.
Ganz im Sinne der Themenführerin SVP. Im Moment allerdings kann sie dies nicht in zusätzliche Wähleranteile ummünzen. Vielleicht schrecke die SVP-Initiative gegen Masseneinwanderung gemäßigte Wähler eher ab, sagt Claude Longchamp. Messen lässt sich das nicht. Bei den Wahlkampfthemen tut sich also etwas, bei den Wähleranteilen dagegen gleicht das politische Abbild der Schweiz demjenigen der früheren Umfragen. Kein Trend nach rechts, kein Trend nach links.
Die Sammlung quasi in die Mitte, die Sammlung des schweizerischen Gemeinsamen ist ja das, was heute eigentlich überwiegt. Da ist es in der Regel auch so, dass zunächst einmal nicht die extremen Parteien Chancen haben.
Gute Aussichten also für die Mitte, die aber auch Sorgen hat. BDP und Grünliberale machen FDP und CVP die Wähler streitig. Alles in allem stabile Verhältnisse 10 Wochen vor der Entscheidung. Dann am 23. Oktober wollen laut Wahlbarometer gerade einmal 46% der Stimmberechtigten wählen gehen. Anfang Jahr waren es noch 52% gewesen. Von Wahlfieber kann keine Rede sein.
Dominik Meyer. Die repräsentative Bevölkerungsumfrage von GFS Bern fand zwischen dem 25. Juli und dem 6. August statt. Befragt wurden 2005 Wahlberechtigte in der ganzen Schweiz. Detaillierte Angaben auch über die Fehlerquote finden Sie auf drs.ch. Hier hören Sie das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's mit der Mauer in Berlin und dem Computer zu Hause. Zunächst aber nach Österreich. Die Grenzen von politischer Kultur und Rechtsstaat sind eindeutig überschritten. So klar kritisierte heute Österreichs Bundespräsident Heinz Fischer die freiheitliche Partei FPÖ. Dass sich ein österreichischer Präsident in die Tagespolitik einmischt, kommt fast nie vor und noch seltener ist, dass er einem Exekutivpolitiker den Rücktritt nahelegt. Adressat ist der Kärntner Vizelandeshauptmann Uwe Scheuch und Scheuch war vor 2 Wochen in einem Korruptionsprozess verurteilt worden, trat aber nicht zurück, sondern begann die Justiz zu attackieren. Joe Schelbert.
Ich tät mir halt wünschen, dass auch ein bisschen was für die positive Entwicklung der Partei überbleibt. So Uwe Scheuch mit einem russischen Investor am Telefon, das Pech für Scheuch abgehört wurde. Der Russe hätte gerne die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen und Scheuch etwas für die positive Entwicklung seiner Partei halt. So eine Spende, Scheuch dann auf Englisch weiter, sei «part of the game». Kärntens Vizeregierungschef wurde dafür am 1. August zu 18 Monaten Haft, davon 6 Monate unbedingt verurteilt. Während der Richter dies als angemessene Strafe erachtete, zeigte sich, dass das Spitzenpersonal der Freiheitlichen Partei ganz andere Gerechtigkeitsvorstellungen hat. Parteichef Strache sprach von einem Politprozess. Das Urteil zerstöre die Restseriosität der österreichischen Justiz endgültig. Generalsekretär Kinkel meinte, dieses Skandalurteil werde als Schandfleck in die Geschichte der Justiz eingehen und Scheuch selbst sprach von Willkürjustiz und Fehlurteil. Zurufe der Justizministerin und der anderen Parteien, sich doch bitte zu mäßigen, ignorierten die selbsternannten freiheitlichen Rechtsspezialisten. Ja, Uwe Scheuch ging noch einen Schritt weiter und schickte diese Woche an alle Kärntner Haushalte einen Brief, auf dem das Landeswappen prangte. Darin schrieb Scheuch, er werde von einer linken Jagdgesellschaft verfolgt, während Kinderschänder und kriminelle Asylbewerber wegen einer unfähigen Justiz frei herumlaufen könnten, werde ihm ein Schauprozess gemacht. Das Gericht habe seine persönliche Sichtweise vollkommen ignoriert. Das war nun wohl auch zu viel für den Bundespräsidenten, der heute klarmachte, dass ihm Scheuchs persönliche Sichtweise ziemlich egal ist. Es gehe nicht an, so Fischer, dass der Angeklagte sich selbst zum Richter mache und den Richter zum Beschuldigten. Da werde eine Grenze überschritten. Und der Bundespräsident gab sich erstaunt, dass ein zu Haft verurteilter Amtsträger nicht zurücktritt, vor allem einer aus einer Partei, so Heinz Fischer, die sonst am lautesten jeweils den Rücktritt fehlbarer Regierungsmitglieder fordere. Doch Uwe Scheuch denkt nicht an Rücktritt. Er, der immerhin wegen Geschenkannahme als Amtsträger verurteilt wurde, meinte, es komme doch sehr darauf an, wofür jemand verurteilt worden sei. Da hat er wohl für einmal recht.
Heimcomputer gab es zwar schon von Atari, Commodore und Apple, doch erst mit dem Tischrechner von IBM begann der Siegeszug des Personalcomputers, des sogenannten PCs, der Arbeit und Freizeit von Millionen nachhaltig veränderte. Heute, vor 30 Jahren, kam er auf den Markt, der legendäre IBM PC 5150. $1,600 kostete das Stück in der einfachsten Ausführung. Worin aber war der 5150 besser als die Konkurrenz? Ich fragte Hans-Olaf Henkel, den früheren Europachef von IBM.
Ja, der Unterschied zu den drei PCs, die es damals schon gab, ist erstens, er war eine Größenordnung billiger über Nacht. Das ist natürlich wichtig bei so einem Massenprodukt. Zweitens hatten wir es verstanden, einen Standard zu setzen. Die drei anderen genannten Marken hatten alle ihren eigenen Standard und die Menschen wussten nicht genau, was sie nun lernen sollten, Atari, Commodore oder Apple. Und dass wir damit erfolgreich waren, das konnte man daran sehen, dass es dann kurz danach massenhaft Kopien gab, die sich dann aber alle IBM-kompatibel nannten.
Sie hatten ja sehr schnell auch schon spektakuläre Verkaufszahlen. War das so eine Art Euphorie damals?
Ja, absolut. Wir waren begeistert natürlich von unserer Entscheidung. Und der IBM ging es damals nicht so gut. Wir wurden von den Kartellbehörden sowohl der Europäischen Union als auch der amerikanischen Regierung gnadenlos verfolgt. Und mit diesem Produkt hatten wir sozusagen den ganzen Markt neu definiert. Und das hat uns auch an der Front sehr geholfen.
Obwohl interessanterweise ja nur ein Teil des ganzen Produkts wirklich von Ihnen kam.
Ja, das ist richtig. Wir haben einen katastrophalen Fehler begangen, indem wir dachten, wir wollen unser Geld mit der Hardware machen und suchten dann nach einem Unternehmen, was das Betriebssystem den Hardwarekäufern zur Verfügung stellt. Und wir kamen auf Bill Gates. Und Bill Gates, was wir damals gar nicht wussten, bot ein Betriebssystem an, was ihm zur Zeit des Angebots an uns gar nicht gehörte. Also die viel gelobte Leistung von Herrn Gates war weniger in der Entwicklung als in der Tatsache zu sehen, dass er in der Lage war, der IBM sehr schnell ein Produkt anzudrehen, was dann auch tatsächlich zu einem Standard wurde. Wir hatten viel zu spät gemerkt, dass man in diesem Geschäft das Geld mit der Software macht und nicht mit der Hardware.
Und das ärgert Sie heute noch, dass dieser junge Unternehmer Sie damals gewissermaßen über den Tisch gezogen hat?
Nö, überhaupt nicht. Es ärgert mich, dass die IBM Executives, und ich gehörte ja damals auch dazu, so doof waren, sich über den Tisch ziehen zu lassen. Ich habe ihn danach öfter getroffen, auch schon mal öffentlich hier und da mit ihm über dieses Thema die Klingen gekreuzt und muss meinen Hut ziehen. Er hat das gut gemacht. Allerdings stelle ich fest, dass Microsoft heute auch wieder Fehler macht, die wahrscheinlich die gleiche Ursache haben wie die, die wir damals machten. Nämlich, er ist zu erfolgreich geworden, zu groß und mir nichts, dir nichts, kommen plötzlich Konkurrenten auf, an die er gar nicht dachte. Nehmen wir mal Facebook als Beispiel.
Späte ausgleichende Gerechtigkeit gewissermaßen.
So ist es, ja.
Der PC wurde zum Tor ja auch in die virtuelle Welt, nämlich ins Internet. Hat das seine Rolle völlig verändert?
Ja, absolut. Daran hatte ich auch nicht gedacht. Für mich war das ein billiger Arbeitsplatzrechner. Ich hatte mir schon vorgestellt, dass der mal irgendwann auch seinen Weg in die Wohnung der Privatleute findet. Aber dann kam die Vernetzung der PCs mit dem Internet. Mit anderen Worten, man war nicht nur auf die Intelligenz des Arbeitsplatzrechners oder des Homecomputers angewiesen, sondern hatte über Telefonleitung die Verbindung zur Intelligenz in der ganzen Welt. Und das hat wirklich die gesamte Informationstechnik noch einmal verändert.
Und heute ist der PC am Ende oder vor dem Ende, wenn wir jetzt doch langsam ins nächste Zeitalter, nämlich der mobilen Kommunikation kommen, wo die fixe Tischstation nicht mehr so gefragt ist?
Ja, das glaube ich nicht. Im Grunde ist das, was wir jetzt beim BlackBerry erleben oder im iPhone, ja nichts weiter als die Übertragung von PC-Funktionen in kleinere Geräte. Und diese Miniaturisierung, die geht sicherlich weiter. Nur eins dürfen wir nicht vergessen, der Mensch muss kommunizieren können. Das heißt, er muss in Zukunft auch reden können. Das heißt, wir brauchen immer ein Mikrofon. Er will hören. Das heißt, wir brauchen immer einen kleinen Lautsprecher. Und er will auch schreiben. Und unsere Finger werden ja nicht kleiner. Das heißt, die Größe der Tastatur lässt sich nicht miniaturisieren. Insofern sehe ich weiterhin ein großes Potenzial für Endgeräte wie zum Beispiel Laptops und ähnliche Dinge, die eigentlich nichts weiter sind als kleine Personal Computers.
30 Jahre, die die Welt oder zumindest unsere Kommunikations- und Arbeitswelt verändert haben im Rückblick. Sind Sie verblüfft, dass das so gekommen ist?
Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich das vorausgesehen habe, dass es so erfolgreich war. Ich war damals in Europa verantwortlich für die Einführung dieses PCs und ich erinnere mich noch gut, ich hatte sämtliche General Managers der IBM zusammengeholt und hatte dann verkündet, dass in 5 Jahren der Umsatz mit unseren PCs so groß sein würde wie der Umsatz der IBM in der gesamten IBM Frankreich. Das war damals von keinem von uns ehrlich geglaubt worden, aber wir haben diese Zahlen dann später sogar noch übertroffen. Allerdings, man konnte mit der Hardware kein Geld machen und man muss eben auch das Ende der Geschichte berichten. Die IBM hat das gesamte PC-Geschäft dann verkauft an die Chinesen. Auch das ist wieder typisch für das, was in der Welt los ist. Die Chinesen haben das übernommen, Lenovo. Und wenn ich einen PC kaufe, kaufe ich mir immer gern einen von Lenovo, weil der meinem alten IBM-PC immer noch am ähnlichsten sieht.
Sagt Hans-Olaf Henkel, der frühere Europachef von IBM. 13. August, morgen ist es 50 Jahre her seit dem Mauerbau, seitdem die Regierung der DDR beschloss, die Grenze gegen den Westen dicht zu machen. Zuvor hatten über 3 Millionen Menschen den kommunistischen Teil Deutschlands verlassen. Fortan war das Schlupfloch Berlin zu, abgedichtet mit Stacheldraht, Mauer und Soldaten samt Schießbefehl. Manfred Migdal und Erika Schallert waren damals junge Menschen, um die 20 aus der DDR, die bereits im Westen lebten, doch sie waren beide an jenem Morgen, als die Grenze geschlossen wurde, bei ihren Müttern in Ostberlin. Und sie wollten beide noch rüber. Mit höchst unterschiedlichen Folgen. Kaspar Selk.
Die Ostberliner Biologiestudentin Erika Schallert war am Vorabend dieses 13. August noch mit ihrem Verlobten in Westberlin im Kino. Die beiden standen kurz vor ihrer Hochzeit. Erika Schallert kam um Mitternacht nach Hause, nach Ostberlin, zu ihrer Mutter. Alles war ruhig. Sie ging zu Bett und schlief bis um 9.
Am nächsten Morgen wachte ich auf. Wir wohnten direkt an der S-Bahn und hörte keine S-Bahn mehr. Und in dem Moment war mir schlagartig klar, da ist es passiert. Obwohl ich das immer weit weggeschoben habe und immer dachte, das gibt es nicht, das können die gar nicht machen. Aber es war dann eben so geschehen.
Erste Reaktion, Schrecken. Was geschieht jetzt mit mir? Mit der Hochzeit, mit meinem Mann? Der war drüben.
Ich musste einfach rüber. Mir war klar, also hier bleibe ich nicht und ich habe hier überhaupt keine Zukunft, keine Chance und mein Mann drüben geht gar nicht.
Also rüber, aber wie? Der Ostberliner Schreiner Manfred Migdal war schon länger in den Westteil der Stadt hinübergewechselt. Er besuchte aber an jenem gleichen Abend alte Kumpels im Osten. Man traf sich in einer Bar, anschließend ging Migdal nicht gleich zurück in den Westen, sondern auch er übernachtete bei seiner Mutter im Osten. Und auch er merkte zur genau gleichen Zeit, was los war.
Morgens um 9 Uhr weckt mich meine Mutter ganz aufgeregt, sagte Radio an, Radio an, Radio an, die Grenze ist zu. Sag ich, was, die Grenze ist zu? Wir uns getroffen mit meinen Kumpels, wollten zur Oberbombrücke und da standen sie quer über der Brücke, Schulter an Schulter mit Kalaschnikow vor der Brust.
Migdal hatte schon als Jugendlicher auf Kriegsfuß mit dem DDR-Regime gestanden. Auch er dachte sofort, jetzt aber raus hier. Er zeigte an der Oberbaumbrücke seine Westpapiere, wurde aber nicht durchgelassen. Er versuchte es am Brandenburger Tor, auch da gab es kein Durchkommen mehr. Schließlich blieb nur der offizielle Weg, Passbüro, Westausweise zeigen, warten. Stundenlang warten, bis am Abend, mit der bangen Frage, komme ich noch raus hier?
Auf einmal geht die Tür auf von einem Büro und der sagt, Migdal, komm rein. Bin ich rein, sagt er, was machst du denn hier in Ostberlin? Sag ich, hab meine Mutter besucht. Und du bist Westberliner? Sag ich, ja, bin Westberliner. Sagt er, bist du nicht? Du bist vor ein Dreivierteljahr illegal abgehauen. Einmal DDR-Bürger, sagt er zu mir, immer DDR-Bürger. Und du bleibst jetzt hier. Und da haben sie mich eine Woche verhört von der Stasi, alles Mögliche, was sie wissen wollten. Und dann haben sie mich mit einem DDR-Ausweis in der DDR entlassen und da saß ich mit meinen Hintern wieder in der DDR.
Und er kam nicht mehr raus. Migdal versuchte später alles, um wegzukommen. Er versteckte sich in einem Eisenbahnwagen im Zwischenboden über der Toilette und wurde knapp vor der Grenze entdeckt. Versuchte Republikflucht, 1,5 Jahre Gefängnis. Er versuchte genau dasselbe nochmals. wieder Gefängnis. Schließlich versuchte er, über die grüne Grenze zu kommen in Thüringen. Auch dort wurde er wieder erwischt. 2 Jahre Gefängnis. Schließlich ließ man ihn laufen. 10 Jahre kostete ihn jener Abend bei der Mutter. Den größten Teil davon verbrachte er im Gefängnis. Die Biologiestudentin Erika Schallert wusste an jenem Morgen des 13. August genau, was einem blühen konnte, wenn man jetzt erwischt würde beim Versuch, noch rüberzukommen. Aber auch sie versuchte es, sofort. Mit einigen Freundinnen suchte sie, wie Manfred Migdal, nach der Lücke.
Wir trafen uns vor unserer Kirche damals und dachten, na, irgendwo finden wir noch eine Lücke. Es muss einfach gehen. Die können nicht so schnell alles abgesperrt haben. Aber es war schon so. Es war ganz streng bewacht auch und wir hatten also nirgendwo eine Lücke entdeckt.
2 Tage später erfuhr sie von einer Familie, die in einem Haus ganz vorne an der Grenze wohnte, bei der Bernauer Straße, wo niemand mehr hin durfte, außer Anwohnern und deren Besucher. Sie packte den Stoff für ihr Hochzeitskleid in eine Tasche und marschierte los zur längst gesicherten und schwer bewachten Grenze und sie versuchte ihr Glück bei einem hohen Offizier.
Und da bin ich halt zu einem gegangen, der so ganz viele Sterne auf seiner Schulter hatte und sagte, gucken Sie mal, hier ist der Stoff für mein Brautkleid und da vorne wohnt meine Schneiderin und ich muss unbedingt hin, wir wollen nächste Woche heiraten. Und der überlegte kurz und fragte nach dem Namen dieser Schneiderin und ich konnte ihm ja einen Namen nennen und dann kam er mit, guckte unten, der Name stand dran und dann sagte er, ja, gehen Sie. Und dann war ich erstmal in dieser Wohnung.
Unmittelbar an der Grenze, bei einem Übergang, den Westberliner noch benutzen konnten, aber nicht eine Ostberlinerin.
Aber wie es weitergeht, wusste ich nur erstmal nicht, denn wenn ich aus dem Fenster guckte, sah ich dann ganz oft, dass Menschen festgehalten wurden und wurden auf LKWs abtransportiert, die wahrscheinlich in ähnlicher Situation waren wie ich.
40 Meter von Westberlin entfernt sah sie keinen Ausweg. Und eines war ihr klar.
Wenn ich nicht sofort verschwinde hier, kommen die bestimmt und holen mich da raus.
Es blieb nur die Option, alles aufs Spiel zu setzen. Und anders als Manfred Migdal hatte sie Glück.
Inzwischen kamen Westberliner Freunde von dieser Familie zu Besuch. Es waren 4 Personen. Und da sah ich dann meine Chance. Ich bin mit denen einfach runtergegangen. Und 3 von diesen Westberliner gingen auf die Uniformierten zu und verwickelten die in ein Gespräch. Und ich ging ganz ruhig in Richtung Grenze. Und hinter mir lief die eine Frau aus Westberlin und sagte halt nur immer, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig weitergehen. Und mir kam das vor wie 200 Meter, aber es war eigentlich nur eine Hausbreite, 20 Meter vielleicht. Und dann war ich in Westberlin.
Sie war in Westberlin, 3 Tage nach der Grenzschließung. Sie musste aber, wie so viele mit dem Grenzübertritt, davon ausgehen, dass sie ihre Mutter, ihre Geschwister nicht mehr wiedersehen würde. Aber anders als Manfred Migdal, der gleichzeitig mit ihr an jenem 13. August 1961 nach den letzten Schlupflöchern gesucht hatte, lebte sie während der ganzen 28 Jahre der Teilung Berlins im Westen.
Unser Deutschlandkorrespondent Kaspar Selk berichtete. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber und für die Nachrichten Angelique Welchli. Am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.